Danke für euer Anbeten. Und jetzt ist gerade nochmal ein Teil, wo wir zusammen anbeten. Einfach in der Predigt. Mit unserem Verstand ein bisschen mehr, aber ich hoffe, es gibt auch gewisse Gefühle, die sie euch weckt. Ich finde es fantastisch, mit euch Gottesdienst zu feiern. Also, wenn ich die Lieder singe, merke ich, eigentlich könnten wir auch einfach eineinhalb Stunden lang miteinander Gott anbeten, weil das ist genauso Predigt. Das heisst, ihr habt schon einen Teil von der Predigt gemacht, ich mache jetzt den zweiten Teil und zusammen haben wir am Schluss einen Gottesdienst, wo ich davon überzeugt bin, Gott die Ehre gibt. Weil wir über ihn singen, von ihm und uns auf ihn ausrichten. Jetzt ist es so, dass wir uns heute hier treffen zum Karfreitag. Ich dachte, ich lege mal extra schön an, um das ein bisschen unterstreichen. Für mich ist der Karfreitag das Faszinierendste von allem. Also von allem sage ich, einfach von allem, was man sich denken kann. Vielleicht ist das bei dir ein bisschen anders. Vielleicht findest du andere Sachen faszinierend. Auch am Leben von Jesus. Ich habe mir so überlegt, es gibt ja die vier Punkte-Bändchen. Vielleicht habt ihr die schon mal gesehen, wo einem so aufzeigt, wer der Mensch ist, wer Gott ist, was er gemacht hat. Man probiert die vier Punkte jemandem zu sagen, was Evangelium ist. Und ich habe mir überlegt, für mich gibt es eigentlich auch vier Punkte im Leben von Jesus. Wir haben es gesungen, die Inkarnation, also dass Jesus Mensch geworden ist. Er ist für uns geboren. Erster Punkt. Karfreitag ist der zweite. Er ist gestorben, auch für uns. Und dann haben wir zwei Tage Ostern, Auferstehung, der dritte Punkt. Und der vierte Punkt, Pfingsten, wenn der Heilige Geist kommt. Das sind für mich so vier Punkte. Also wenn man die tief in seinem Herz verankert und wirklich verstanden hat, um was es amigs geht in diesen Punkten, dann ist das ein fantastisches Fundament, um die Welt zu verstehen, sich selber. Gott, der Nächste, alles. Und der Karfreitag finde ich besonders faszinierend. Der Karfreitag, dort, wo der Gott, der auf die Welt gekommen ist, noch stirbt am Kreuz. Das ist jenseits, in meinen Augen jenseits von jeder Kategorie. Darum, ich weiss nicht, mit welchem Weltbild du heute Morgen da bist. vielleicht bist du tatsächlich auch mit dem Christlichen da, wie ich. Ich hoffe, es gelingt uns ein bisschen tiefer einzutauchen, was der Karfreitag heisst. Für uns heute noch. Und wir machen das mit dem Simon. Manchmal hätte ich so den Wunsch, einzutauchen in einen Charakter in der Bibel. Und da könnte man sich ja jenste auswählen, welcher das jetzt könnte sein. Der Simon, es gibt ja den Simon Petrus. Jetzt den Petrus fände ich nicht so spannend, um in ihn einzutauchen, weil ich ihn jetzt schon sehr gut nachvollziehen kann. Ja, du bist irgendwie dabei bei dieser Verurteilung und nachher kommst du weichlich neu über, du verleugnest Jesus und den Hahn kreiert. Finde ich überhaupt nicht schwer zum nachvollziehen. Muss ich nicht eintauchen drin. Also kann ich sehr gut nachempfinden. Ich bin davon überzeugt, ich hätte nicht anders gehandelt in dieser Situation. Der Simon, um den was heute geht, der Max hat es schon vorweggenommen, das ist der Simon von Kyrene. Das ist wahrscheinlich der Mann, der am meisten darüber predigt worden ist, obwohl es nur einen Vers über ihn gibt in der Bibel. Das macht es vielleicht auch spannend, weil man nicht so genau weiss, wer er ist. Darum, ich wäre gerne mal der Simon von Kyrene. Ein Mann, es hat einen Vers und den möchte ich euch jetzt lesen. Und mit dem haben wir uns auf den Weg machen. Ich lese den zweiten auch noch gerade, genau. Um ein bisschen den Kontext zu haben. Wir sind kurz vor der Kreuzigung. Dort steht, als die Soldaten Jesus aus der Stadt hinausführten, kam gerade ein Mann vom Feld. Er heißt Simon und stammte aus Cyrene oder Kyrene oder wie auch immer das geheißen hat. Ist in Libyen. Sie hielten ihn an und luden ihm das Kreuz auf und er musste es hinter Jesus hertragen. Und dann im Vers 32, zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Wir sind da mitten in dieser Kreuzigungsszene. Die ganze Stadt ist in Aufruhr. Bülach hat auch so ein kleines Städtchen. Jerusalem ist noch ein bisschen enger. Es muss unglaublich eng gewesen sein. Jeder ist auf der Straße. Und jeder schreit mit. Wir lesen es ein bisschen vorher, Kreuzigenden. ein gewaltiger Volksauflauf. Und jetzt haben wir da einen Mann, der kommt vom Feld. Da muss man sich schon mal fragen, was ist das für ein Zeitgenosse? Hat er nicht ganz mitbekommen, was gerade läuft? Zumindest liest er nicht Klatschpresse, wo sicher angekündigt hat, was heute alles passieren wird. Er kommt vom Feld, er hatte keine Ahnung. Und wir lesen später beim Markus, nicht im Lukas-Evangelium, sondern im Markus-Evangelium, dass er zwei Söhne hat, den Rufus und den Alexander. Die zwei Namen zeigen uns schon, ja, er hat zwar einen jüdischen Namen, aber wahrscheinlich war seine Frau nicht Jüdin gewesen, sonst kommst du nämlich nie auf die Idee, so einen Namen zu geben. Alexander und Rufus. Ist nicht ein Jude. Und wenn, also, ich gehe davon aus, dass er ein Jude war, aber wahrscheinlich war ihm das nicht ganz so wichtig gewesen. Ein Mann, ich glaube, vielleicht sind wir auch so jemand gewesen. Die eine erinnert sich zurück, bevor sie Christ geworden ist. Du bist nicht Teil von einer Gemeinschaft, die jetzt so klar umrissen ist. Vielleicht bist du heute Morgen da rein und denkst, wo bin ich gelandet? Vielleicht gehörst du, wie ich, zu dieser Menge, die laut ruft, kreuzige ihn. Der Simon, er kommt vom Feld, hat keine Ahnung. Ich gehe davon aus, er kommt nicht mal in die Stadt rein. Die Stadttore sind so zu, bis dorthin hat es vielleicht gelangt und du merkst, da muss etwas Gewaltiges passieren. Du siehst schon zwei Leute entgegenkommen, die tragen das Kreuz. Und in dem Moment schaust du ein bisschen zu, denkst, ja, ist nicht Alltag, aber habe ich auch schon gesehen. Und dann kommt noch ein Dritter hinein, der kann sich kaum mehr auf den Beinen heben. Du siehst ihm an, der hat es mehr verwünscht wie die zwei vorher. Dem sein Rücken ist so offen, da wundert es dich, dass der überhaupt noch ein Kreuz tragen kann. Plötzlich ziehen sich vielleicht die Leute ein bisschen zurück, weil es kommen näher und er steht plötzlich da, geistesverloren ist er, hat er sich überlegt, was da gerade sich abspielt und es zwingt ihn, die Soldaten dazu, das Kreuz zu tragen von dem letzten Mann. Er widerstrebt sich, es steht, er muss gezwungen werden. Er widerstrebt dieser Aufgabe und trotzdem trägt er das Kreuz. Er nimmt es an und er kommt von weit außen und plötzlich ist er mitten drin. Mitten drin in der Geschichte, die hinführt auf Golgatha. Jetzt, er trägt das Kreuz, wenn man so schaut, wie das gemalt wird in der Kunst, ist sehr unterschiedlich. Teilweise sieht man so, wie der Simon das Kreuz trägt, Jesus so im rechten Arm und das Kreuz so auf den Schultern, das ist nur der Balken, die Pfosten stehen schon. Man trägt das so zusammen. Ich glaube, es ist ein bisschen eine romantische Vorstellung. Ich würde jetzt eher sagen, der Simon hat das Kreuz allein getragen und ist hinterhergelaufen und hat zugeschaut, wie Jesus dem Kreuz entgegenkreucht. Wahrscheinlich hat der Simon nicht einmal gewusst, wer das da ist, der vor ihm kreucht. Er sieht, wenn er so ein bisschen vorne schaut und den Balken auf seiner Schulter hat, vorne nochmal zwei, die schon an ihm vorbeigelaufen sind, und ist plötzlich ein Teil von dem Todesmarsch außerhalb von der Stadt, hier auf den Hügel zu. In dem Moment, wenn du mitten drin Teil bist von dieser Geschichte, fängst du an erleben, was es heisst, auf einem Todesmarsch zu sein. Ich meine, er läuft da hinten hier, er weiss, das ist nicht mein Balken, den werde ich wieder abgeben am Schluss. Aber er hat die drei Verurteilten vor sich. Wie die Leute sie anspotten, anspucken, wie sie laut rufen. Und ich weiss nicht, wie lange er unterwegs war. Aber vielleicht 10 Minuten, vielleicht 20. Das sind 20 Minuten, wo sie das Leben verändert haben. Es sind 20 Minuten, wo du vor Augen hast, wie jemand ist im Angesicht vom Tod. Er hat die zwei Verbrecher vor sich. Es steht in der Bibel nicht darüber, wie die das ertragen haben. Und es steht aber, wie Jesus das ertragen hat. Und der Simon läuft Jesus hinein und hört nicht einmal ein böses Wort aus seinem Mund. Er hört nicht einmal eine Verurteilung. Ein Widerstand. Nein, es ist ungerecht, was ihr da macht. Er sieht, wie sich der Mensch, der irgendwie ein bisschen anders zu sein scheint, wie die anderen, sich mit letzter Kraft hin zum Kreuz schleppt. Hat er sich mit dem Urteil abgefunden? Was ist das für ein Mensch? Zwungen zum Tragen. Das ist etwas, was wir heute noch kennen. Vielleicht nicht, wenn du auf Bülach hineinlaufst und dir jemand ein Kreuz auf die Schulter legt. Aber zwungen zum Tragen in einer Situation, wo dir etwas begegnet und es wird dir einfach aufgelegt. Du kannst nicht sagen, habe ich jetzt gerade nicht gehört, nicht gesehen, ich gehe einfach weiter. Sondern du bist plötzlich ein Teil von einer Geschichte, die du vielleicht nicht hast wollen. Ihr habt eure eigene Situation. Ich habe meine. Und ich bin davon überzeugt, das wird nicht die letzte gewesen in meinem Leben. Aber wir kommen manchmal neu mit hin und plötzlich sind wir mit drin. Wahrscheinlich ist das sogar ein Teil von euch da drin, wo so Christ geworden ist. Plötzlich wird so dich hingetragen und du bist ein bisschen gezwungen zum Mittragen. Du siehst vielleicht einen Verwandten, der plötzlich von dem Jesus erzählt, der sein Leben verändert hat. Oder du hast einen guten Freund, der dich mitschleppt an eine Zeltevangelisation. Oder es gibt es auch in anderen Bereichen vom Leben. Es muss nicht um Jesus gehen. Du hast einen guten Freund oder eine gute Freundin, die Veganer geworden ist. Ja, dann bist mal am Grillieren und du nicht mittragen, was jetzt der andere dir gerade erzählt. Du bist mit drin in der. Ich meine, es ist jetzt ein Sprung, aber wir haben im Leben immer wieder Situationen, wo wir einfach gezwungen werden zum Mittragen. Und plötzlich bist du Teil davon, wo du gar nicht hast wollen. Und das ist die Art und Weise, wie wir in Kontakt kommen mit Sachen, die weit, weit weg sind von uns. Du bist auf dem Feld, irgendwo. Und plötzlich liegt es auf deinen Schultern. Wie wird man heute Christ? Genau so. Vielleicht sitzt du da inne und plötzlich legt dir das jemand auf die Schultern, in dem Fall ich oder wir alle, weil wir vorher die Lieder gesungen haben. Und du merkst, die singen die Sachen, das passt nicht in mein Weltbild rein. Und du gehst heim und es geht dir nach. Und du fragst dich vielleicht, was trage ich in meinem Leben umeinander? Ich meine, wir alle haben ein Kreuz, das sagt man so einfach zum Tragen. Jeder trägt sein Kreuz. Ich mag den Ausspruch eigentlich nicht so, weil jeder trägt sein Kreuz, das ist ein bisschen eine Abwertung in meinen Augen von dem, was es heisst, ein Kreuz zu tragen. Ein Kreuz zu tragen heisst, du bist auf dem Weg zu deinem Tod und das ist dein letzter Todesmarsch. Alle verspotten dich, alle erniedrigen dich. Das heisst das Kreuz tragen. Das Kreuz tragen heisst nicht, ich trage jetzt mein Kreuz, ich bin Pastor, ich habe am Sonntag nicht frei. Das heisst, das ist nicht das Kreuz, das man trägt. Das ist einfach ein Lebensumstand. Ich glaube, es gibt schwierigere Sachen, die man dann tatsächlich trägt. Und Sachen, die man sich auferlegt, weil man es erreichen will. Und was gibt dir die Hoffnung, dass du das, was du jetzt trägst, weiter trägst? Mich würde so wundern, der Simon zu sein. Der hat auch Sachen gehabt in seinem Leben, wo er sich gehofft hat, dass es sich erfüllt. Wo er durch sein Leben getragen hat, auf ein Ziel hin. Und dann ist der Moment, wo er ein echtes Kreuz auf seinen Schultern hat. Vor ihm hat es einen Mensch, dem sein Leben wird ihn wohl dahin gebracht haben. Und er hat sicher 20 Minuten Zeit, hinter ihm herzulaufen und überlegen, was passiert da gerade. Im ersten Augenblick ist es für uns alle klar. Wir schauen den Simon an und wir schauen Jesus an und wir sehen, der Simon trägt das Kreuz von Jesus. Wenn man auf den zweiten Blick hinschaut, kann man sich fragen, wer trägt wirklich das Kreuz? Trägt es Jesus für den Simon oder trägt es den Simon für den Jesus? Ich meine, der Teil vom Balken tragen ist der einfache Teil. Das ist der, den wir sehen. Und dort sind wir uns alle einig. Ja, der Simon trägt das Kreuz. Aber der Balken ist ein Bruchteil von dem, was gedreht wird in diesem Bild, in dieser Begebenheit. Der Balken ist nichts. Der Simon, er dreht ein Stück Holz. Was Jesus dreht, das ist entscheidend. Und Jesus dreht nichts, was er müsste tragen. Da sind wir dabei bei dem, wo ganz, ganz tief am Fundament vom Kreuz ist, vom Karfreitag. Jesus trägt unsere Schuld, unsere Sünde. Jesus trägt die Sünde vom Simon. Der Simon hat zwar einen schweren Balken auf den Schultern, aber Jesus trägt die Sünde vom Simon hinten dran. Jesus trägt den Fluch, der auf der Schöpfung liegt. Das sind so Begriffe, die man wahrscheinlich erst kennt, wenn man lange in einer Kirche war. Ein Fluch, der kommt von Gott. Jesus trägt das, unter dem die ganze Schöpfung lastet. Trägt er in diesem Moment. Der Fluch ist nicht nur, dass wir jetzt arbeiten müssen, dass wir Geld bekommen und dass wir schwitzen dabei, dass Frauen Schmerzen haben beim Gebären. Der Fluch geht, betrifft alles in unserem Leben. Einfach alles. Das Wasser, wo, ich weiß nicht, ob ich das Beispiel schon mal gesagt habe, mich fasziniert es immer wieder. Das Wasser, wo uns den Durst löschen kann und gleichzeitig kann es uns umbringen, wenn es zu viel davon hat. Das Feuer, wo uns wärmen kann und gleichzeitig kann es uns verbrennen, wenn es zu viel davon hat. Einfach auf allem, was ist, liegt ein Fluch. Alles, was ist nicht so, wie es sollte sein. Das ist das, was Jesus trägt. In Galater 3,13 lesen wir es. Er trägt den Fluch, er nagelt den ans Kreuz. Und ich möchte euch vorlesen eine Stelle aus dem 1. Petrus, wo genau das aufnimmt. Der Petrus, der schreibt über die Nachfolge. Ich könnte es fast am Simon ins Maul legen, nachdem er sich bekehrt hat. Dort steht: Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam, er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Jesus, der durch Jerusalem durchzieht, und als Simon ist es offensichtlich, der Mann, der ist in der Hand von dieser ganzen Stadt. Und der Petrus schreibt uns etwas anderes. Er, der seine Sache, seine ganze Rechtsangelegenheit nicht den Menschen übergeben hat, sondern Gott. Er, der gerechter Richter ist. Jesus hat sich auch dort in der Hand von Gott gewusst. Und vor uns stellt sich heute die Frage, ja, was tragen wir? Trage ich mein Kreuz selber, bis ich stirb? Was auch immer das Kreuz ist. Oder lasse ich es tragen von Jesus und trage nachher seinen Namen in dieser Welt? Wie froh hätte Simon müssen sein, als er an der Schädelstätte steht, Golgatha, und das Kreuz wieder abgeben darf? Froh in dem Sinn, dass er weiß, es ist jetzt nicht mein Moment zum Sterben. Ich meine, da würde es mich jetzt eben genauso wundern, wie ist es dem Simon gegangen? Hat er vielleicht in dem Moment schon gedacht, eigentlich habe ich das Kreuz am falschen Ort getragen? Eigentlich müsste ich das Kreuz wieder runtertragen und der Mensch müsste nicht sterben. Wahrscheinlich war der Simon nicht gescheiter gewesen wie alle anderen und er hat das Kreuz dankbar abgegeben. Ich möchte euch den zweiten Teil lesen. Weil der Simon steht in dem Moment nicht nur noch vor Jesus, sondern er steht plötzlich vor allen drei. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht,
was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu, und die führenden Männer sagten verächtlich: Andern hat er geholfen. Soll er sich doch jetzt selber helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte? Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm, boten ihm Weinessig an und sagten: Wenn du der König bist, der König der Juden bist, dann hilf dir bei dir selbst. Über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht, sie lautete: Dies ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte: Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Sagte er zu ihm: Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Eine Szene, wo, wenn man sich in diesem Kinomodus hineinversetzt, also man ist einfach ein Teil davon. Wir können es uns wirklich so vorstellen: du bist der Simon und stehst vor diesen drei Kreuzen. Und aller Wahrscheinlichkeit nach haben die drei Männer dort oben nicht mehr mega laut geredet. Sie haben kaum mehr Schnauf gehabt. Ihre Lungen sind langsam zerdrückt worden. Aber vielleicht hast du gesehen, sie reden miteinander. Hast du dich gefragt, was redet sie miteinander? Und du staunst darüber, was dort abgeht. Wir können es heute nachlesen. Ich gehe davon aus, dass auch Simon das nachlesen konnte. Wir kennen heute nur mächtige Sieger. Keine Sieg, in dem er schwach ist. Ich schaue im Moment gerade Eishockey-Playoff, und da gewinnst du einfach nur, wenn du gut bist. Der Roger Federer wird nur Nummer 1, indem er gewinnt. Wir verdienen nur viel Geld, indem wir eine gute Ausbildung haben oder im Lotto gewinnen. Okay. Schwache Sieger gibt es eigentlich nicht. Und es ist so faszinierend, weil da entdecke ich mich selber drin. In diesem Text kommt dreimal etwas vor, wo ich merke, das bin ich. Dreimal sagen die Leute zu Jesus: Hilf dir doch selber. Mach doch jetzt ein Wunder. Bist doch jetzt endlich der, wo du gesagt hast, dass du bist. Es sind die Höhen vom Volk, die sagen: Anderen hat er geholfen. Soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte? Hilf dir selber, Jesus, wenn du der bist, wo du sagst. Ich verstehe das so gut. Jesus, wenn du sagst, dass du der König bist, dann komm jetzt oben runter und mach etwas. Und die Soldaten genau gleich. Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Und um das noch vollkommen zu machen, wird es dreimal berichtet. Auch der Verbrecher sagt das Gleiche: Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Das ist ein Gebet, wo ich tief davon überzeugt bin, dass wir alle schon gebetet haben. In einer Situation, wo du offensichtlich vor einer Schwierigkeit stehst, vielleicht geht es um einen lieben Mensch von dir, vielleicht geht es um eine Sache, die du weißt, die entscheidet meine näherfristige Zukunft. Und du gehst auf die Knie und bittest Gott einfach nur noch und sagst: Gott, wenn du das jetzt alles siehst und du, sagst, und du der bist, wo du sagst, dann mach jetzt etwas. Jetzt ist der Moment, Gott. Nicht nachher, nicht, ja, vorher wäre auch gut gewesen, aber jetzt. Und es ist so beeindruckend, weil Jesus gibt keine Antwort darauf. Jesus sagt dem Verbrecher, wo rechts, oder ich weiß gar nicht, wahrscheinlich hängt er rechts, von ihm ist nichts. Er schwiegt. Wie kann Jesus in so einem Moment schwiegen? Auch wenn du heute bettest und du kommst keine Antwort über, wie kann Jesus schwiegen? Ich glaube, das ist etwas, wo man nicht einfach verstehen kann, weil es logisch ist, aber ich hoffe fest, dass es sich als wahr zeigen in eurem Leben. Jesus kann es darum, weil er weiß, was besser ist. Jesus weiß, es ist besser, ich bleibe an dem Kreuz und trage die Schuld der ganzen Welt, wie dass ich jetzt absteige und diesen Menschen zeige, wer ich bin. Jesus weiß, ich kann dir jetzt keine Antwort geben, weil ich zuerst muss sterben und auferstehen und der Heilige Geist wird kommen, der dir das gewiss macht, dass das stimmt, wer ich bin. Wir Menschen haben eine klare Vorstellung davon, was passieren sollte, dass es gut ist. Nimm irgendeine Situation, wo du drin steckst. Ich bin davon überzeugt, du hast eine klare Vorstellung davon, was passieren sollte, dass es gut ist. Und das ist auch so, wie man dann erwartet, dass Gott handeln sollte. König der Juden am Kreuz. Klare Vorstellung. Steig oben runter. Aber Jesus macht es nicht, weil er weiß, was besser ist. In der Bibel haben wir so viele Beispiele von so Geschichten. Ein Josef, der verkauft wird an die Ägypter und in einem Gefängnis sitzt. Das soll eine gute Geschichte sein von einem Mann Gottes. Ja, wenn wir den Schluss lesen, ist es genial, weil nachher ist er der zweithöchste Mann in Ägypten. Wir lesen die Geschichte von David, ein Hirtenbub, der gesalbt wird zum König. Und das Erste, was er macht, ist jahrelang flüchten vor dem eigentlichen König. Das soll eine gute Geschichte sein. Ja, wenn wir den Schluss lesen. Er ist der grösste König, den Israel je gesehen hat. Eine grosse Verheißung auf Jesus hin. Du und ich, wir kennen den Schluss von unserem Leben nicht. Und wir können Gott sagen, was wir das Gefühl haben, wäre am besten, dass er jetzt machen sollte. Aber was effektiv bleibt, ist das Vertrauen darauf, dass er der ist, wo er sagt, dass er ist und dass er es gut meint. Auch wenn es jetzt nicht so aussieht. Auch wenn Karfreitag ist, Jesus stirbt am Kreuz und eine Wartezeit kommt. Jesus stirbt ja nicht und dann sehen alle, er ist tot und dann kommt er doch vom Kreuz ab, sondern er lässt sich ins Grab legen und wir warten, bis Sonntag ist. Der Simon sieht an dieser Kreuzesszene drei Männer. Der eine, der ganz Gott ist und ganz Mensch, der den Weg zum Vater frei macht. Der eine Mensch, der für viele Menschen steht. Der Mensch, der lieber seine Haut retten will und seine Seele im Inneren egal ist. Jesus, mach jetzt etwas, das ist das Wichtigste. Der seine eigene Schuld auch nicht anerkennt. Der eine Verbrecher ist tief davon überzeugt, Jesus, wenn du König bist, könntest du uns jetzt retten und mich von dem Kreuz abholen. Ich glaube, er hat noch nicht ganz verstanden, dass er nicht zu Unrecht an dem Kreuz ist. Im Gegensatz zu Jesus. Und dann der andere Verbrecher, und der beeindruckt mich. Der versteht das Evangelium. Er versteht, ich bin nicht zu Unrecht an dem Kreuz. Ich habe das verdient, zum da sein. Und er sagt ihm, fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Und jetzt eine tiefe Erkenntnis. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Und in dieser Erkenntnis von seinem eigenen Unrecht, und ich bin davon überzeugt, dass es auch mein Unrecht ist, ich kann vor Gott stehen und sagen, Gott, ich habe noch viel in der Hand, wo ich dir könnte beweisen, dass ich doch nicht so schlecht bin, wie ich bin. Aber es wird nicht zum Ziel führen. Ich bin genauso ein Verbrecher wie der, der da hängt und muss sagen, ich bin zu Recht da, an dem Kreuz. Aber das, was er nachher sagt, wow, das ist Evangelium. Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Der Mann hängt am Kreuz. und versteht, dass der, der neben ihm hängt, die Zukunft vor sich hat. Das ist nicht das letzte Wort, das dort passiert. Er sieht, das Leben ist mehr wie das, was jetzt da passiert. Das Leben geht, für den, der nachts neben mir hängt, für den scheint es weiterzugehen. Und er sagt ihm, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst oder eben, wenn du deine Herrschaft antrittst. Und was sagt ihm Jesus? Das ist Vergebung, die man empfängt. Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. In dem Moment, wo es dir nicht mehr um dein eigenes Fleisch geht, sondern einfach darum, zum bei Jesus zu sein. Das ist der Moment, wo dir die Türen zum Himmelreich weit offen stehen, wo du eine Zukunft hast mit Jesus, weil er alles getragen hat von dir. Ich meine, der Mensch, der hat nicht mehr Zeit gehabt, um sich zu taufen, der hat nicht mehr Zeit gehabt, um in der Nachfolge leben und ein gewaltiger Jünger werden von Jesus. Er hat keine Zeit mehr gehabt, um seiner Familie zu erzählen, was er jetzt erlebt hat mit Jesus. Es ist so der letzte Schlusspunkt von seinem Leben und in dem Moment erfährt er, wer Jesus ist, wer Gott ist und wer er ist. Und das ist das, was mich fasziniert an Karfreitag. Karfreitag zeigt uns auf, wer wir Menschen sind, wer Gott ist und was noch kommt. Jesus stirbt, aber er sagt schon, wenn du in deinem Reich bist, dann denk an mich, das geht weiter. Es zeigt uns, wie himmeltraurig dass es steht um uns Menschen. Alle schreien, kreuzigen ihn. Jeder hätte verdient, in Gottes Augen, um an diesen Kreuz zu hängen. Und Jesus macht es selber, dass wir es nicht müssen. Das sind Kategorien, die mega schwer sind, um drin zu denken. Ich meine, wir können von vielen Sachen unser Leben prägen lassen, aber ich bin davon überzeugt, wenn wir es von Weihnachten, Karfreitag, Ostern und Pfingsten prägen lassen, dann verstehen wir, wer wir sind und wo wir hingehen. Der Simon ist wohl früher oder später Christ geworden. Sonst hätte Markus nicht müssen schreiben, ja, das ist der Simon, weißt, seine Söhne sind der Rufus und der Alexander. Ich meine, who cares? Er schreibt die Namen rein, wenn es jemand interessiert. Aber tatsächlich werden wohl die Leute bekannt gewesen sein, dort, wo der Markus das hingeschickt hat. Wir lesen nachher auch im Römerbrief, Römer 16, 13, von einem Rufus. Der Markus, der sein Evangelium auf Rom schickt, der mit dem Petrus eng unterwegs war, der auch in Rom war. Der Simon, der wird das Kreuz nicht umsonst getragen haben. In der letzten Todesstunde von Jesus begegnet ihm nochmal ein Mensch und der fängt an zu verstehen, früher oder später, ich weiß nicht, ob es erst am Pfingsten war, wann auch immer, dass der, wo er ihm einen Teil seines Kreuzes getragen hat, dass das sein Erlöser war. Und dass er heute noch lebt. Der Simon, der sieht, ich habe zwar das Kreuz getragen, aber es war nur das Holzkreuz. Das wahre Kreuz hat Jesus getragen, er, der vor mir hergekrochen ist. Ich möchte euch zum Abschluss Matthäus 16 lesen, weil ich davon überzeugt bin, und das finde ich, sieht man an Karfreitag so wunderbar, dass Jesus uns am Kreuz erlöst, aber uns nicht vom Kreuz erlöst. Matthäus 16 ruft uns auf, Jesus seine eigenen Worte ihm nachzufolgen. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen und wird jedem nach seinem Tun vergelten. Jesus hat das selber gelebt für uns alle. Er hat nicht die ganze Welt gewonnen, indem er vom Kreuz abgestiegen ist, sondern er ist am Kreuz geblieben und hat dafür den unheilbaren Schaden abgewendet. Weil Jesus gestorben ist für uns und auferstanden ist, das feiern wir in zwei Tagen, Wäre cool, wenn wir es miteinander feiern könnten. Drum allein können wir Jesus nachfolgen. Der Simon ist Jesus nachgefolgt, nicht weil Jesus am Kreuz fertig gestorben ist, sondern weil er erkannt hat, dass dort das Entscheidendste passiert ist von der ganzen Menschheitsgeschichte, von der ganzen Weltgeschichte. Und es war ihm wert, effektiv dann das Kreuz von Jesus auf seine Schultern zu nehmen. Ein Todesmarsch zu gehen mit dem Namen von Jesus. Überall, wo er hingekommen ist, mit dem Namen von Jesus, wird man ihn vielleicht verspottet haben. Aber er hat gewusst, das ist egal. Weil das Kreuz, das Jesus getragen hat für mich, das ist es wert. Das ist der Grund, wieso wir jetzt nicht Abendmahl feiern dürfen. Wir dürfen jetzt noch ein Lied miteinander singen, hören und uns darauf einstimmen, an das zu denken, was Jesus da hat für uns.